Helmut Hochschild und Leon Stäbe.
Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe von Schule kann mehr. Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist wie immer in erfrischender Frische Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
Hey Leon.
How are you?
How are you? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, in einer Woche wird in den USA gewählt. Es wird neben Corona wohl das Thema sein in den nächsten Tagen. Und zufällig bin ich drauf gestoßen und habe das gelesen, wie eigentlich die Schulzeit von Donald Trump war. Und ich dachte, es wäre doch mal interessant, sich damit mal zu beschäftigen und von dort mal weiter zu diskutieren. Wer weiß, was in den USA alles noch passiert. Bist du bereit, Helmut?
Ja, ich bin bereit.
Donald J. Trump, als viertes von fünf Kindern geboren, 1946. Er ging auf eine Privatschule, die Key West Forest School, wird damals in Schuluniform hinchauffiert, aber Donald war kein guter Schüler. Er störte, er ging auf Lehrer los, er schikanierte andere Kinder, er ärgerte sie. Also Donald war nicht einfach, Helmut.
Der absolute Spezialist. Wenn er damals mich als Lehrer gehabt hätte, dann würde es heute vielleicht anders in der Welt aussehen.
Ja, aber also man kann sich das schon gut vorstellen, oder?
Ja, wohl wahr. Na, du hast so einige Stichworte sofort drin, also Privatschule, Schuluniform. Das wird wahrscheinlich jede Hörerin, jeder Hörer nachvollziehen können. Da werden wir sofort Klappen aufgemacht, dass da so emotionales und soziales Lernen nicht unbedingt im Vordergrund steht.
Ist natürlich mehr als 60 Jahre.
Ja, aber nichtsdestotrotz, was daraus geworden ist, sehen wir ja.
Dann geht's weiter. Donald wurde ungezogener und dann hat sein Vater entschieden, Donald Trump kommt in ein Militärinternat und das mit 13 Jahren. Und da sagen die Biografen, das war der Moment der größten Kränkung. Diese Ablehnung, mit 13 Jahren weggeschickt zu werden in ein Internat. Und wir wollen jetzt nicht Küchenpsychologie betreiben, aber weil das die Biografen so schreiben, ist es schon möglich, dass er damals davon so einen Knick davon getragen hat, oder?
Ja, also will mich da jetzt nicht an der Küchenpsychologie beteiligen, aber komme aus der pädagogischen Ebene natürlich sofort und sage, wenn man weiß, dass eben heutzutage die pädagogische Forschung sagt, die Beziehung zwischen den Menschen spielt eine Rolle bei den Lerneffekten und wenn man sich so hineindenkt in ein militärisches Internat, dann kann man sich vorstellen, was da für Beziehungen und für soziale und emotionale Punkte angelegt werden. Also das hört sich schon von vornherein problematisch an und wäre ganz gespannt, ob es Hörerinnen und Hörer gibt, die Internatserfahrung haben. Ich habe insofern Internatserfahrung, dass bei mir in der Nähe als Nachbarschule sozusagen auf einer Insel ein Internat existiert. Und wir haben damals als Schüler öfter mal gegen die Fußball gespielt und haben das ein bisschen so aus der Innereihe des Internats etwas gehört. Also es ist schon eine spezielle Art von Schule und viele Probleme, die in Schule sind, sind in einem Internat manchmal noch verstärkt.
Es war ein sehr raues Klima in diesem Militärinternat, das es überliefert. Sie hat bei Donald Trump ausgelöst, dass er obsessiv ordentlich wurde. Und zwar wollte er zum Beispiel das sauberste Zimmer haben. Und seine Handtücher faltete er so, bis sie wirklich auf den Millimeter genau übereinander lagen. Das wiederum kann man sich heute nicht mehr vorstellen bei ihm.
Wenn ich an meine Klassenfahrten denke, hätte ich mir gewünscht, wenn es den einen oder anderen gegeben hätte, der wenigstens überhaupt was gefaltet hätte und nicht herumgeworfen hätte.
Es war ein Moment von Gehorsam und Disziplin und wie gesagt, mehr als 60 Jahre her.
Hört sich natürlich schon zwanghaft an.
Ja, aber glaubst du, dass das irgendwie dann doch Folgen hat? Du sagst ja immer, wir sollten der Schule nicht die größte Bedeutung beimessen. Mhm. Aber wenn man das so alles liest, und es ist wirklich interessant, in diese frühe Phase des Donald J. Trump das nachzulesen, kann man da schon sagen, ja, da war vielleicht doch irgendwie hier und da was angelegt.
Ja, wenn du mich da zitierst eben gerade, dann gehe ich ja davon aus, dass Schule in so einem normalen Umfeld stattfindet. Also die Schüler nach der Schule und vor der Schule aus einem Elternhaus kommen, dass sie in der Schule Menschen aus ganz verschiedenen Zusammenhängen treffen und dass ich da ganz viel entwickeln kann und dass das Leben danach dann erst sozusagen nochmal eine Prägung bringt. Aber wenn man sich jetzt überlegt, hier gibt es dann offensichtlich im Internat jedenfalls für diese Zeit kein Elternhaus, sondern höchstens in den Ferien. Das heißt, es sind ganz bestimmte Menschen hier dann auch noch militärisch. Und es gibt dieses andere offene Umfeld, was Kinder in ihrer Freizeit haben, in Sportvereinen haben, wenn sie ihren Hobbys frönen oder wenn sie mit Kumpels am Computer sitzen oder was auch immer. Das wird es in dieser Art des Internats nicht geben. Oder generell in Internaten ist das eben eingeschränkt. Und von daher ist mein Satz, wir sollten der Schule nicht zu viel Bedeutung beimessen, für solch eine Art von Schule natürlich nicht gedacht.
Es ist ja auch bekannt, dass sein Vater sehr streng war und ihm immer gesagt hat, du bist ein König, du musst der Beste sein, du musst besser sein als alle anderen. Auch ein schwieriges Elternverhältnis.
Oh, hört sich schwierig an. Da kann ich nur ein Beispiel draufsetzen, was, wenn gerade Väter, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich für Mütter genauso sagen, aber mein Beispiel war auch ein Vater, der hatte einen Jungen bei mir in der Klasse, der tatsächlich so ein bisschen wirkte, als würde er vom Verhalten her langsam aber sicher ausbrechen. Dieser Junge kam aus einem getrennten Elternhaus, lebte also bei seiner Mutter und jetzt hat Papa gesagt, so jetzt kommst du zu mir und jetzt mache ich was vernünftig aus dir. Man kann sich vorstellen, der hat versucht mit viel Druck etwas zu erzeugen und das ging natürlich völlig nach hinten los. Und von daher ist so väterlicher Druck mit dann noch so einer überspannten Wertung, die du da gerade zitiert hast, puh, ich möchte es mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, also dieses Einreden, du bist der Beste. Ja, ja. Es gibt noch ein Zitat, das überliefert ist von einem Lehrer, der soll ihn den Satz eingeimpft haben, Gewinnen ist nicht alles, es ist das Einzige.
Naja, und da steckt natürlich auch wieder was mit drin, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht mit dem, wie Schule bei uns im Normalfeld aussieht. Dann ist dieses der Beste sein, heißt ja im Vergleich zu den anderen. Und dieses Vergleichende, das macht gerade ein Problem bei Lernprozessen zum Beispiel aus, dass ich mich immer mit den anderen vergleiche und dass Bewertungen wie Zensuren solche Vergleiche immer mit einer Rolle spielen. Und hier sind natürlich diese Probleme nochmal verschärft, wenn der von zu Hause das hier alles hört. Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, was du hier vorliest, alles das, was wir in Schule an negativen Aspekten sowieso hier schon immer mal diskutieren, wird hier nochmal eins mehr verschärft. Also das klingt alles ziemlich horrormäßig.
Wie gesagt, das ist 60 Jahre mehr als 60 Jahre her und jetzt schauen wir auf einen Präsidenten, der lügt, der sich sexistisch äußert, der Probleme hat, sich vom Rassismus zu distanzieren. Manche würden sagen, ein Rüpel. Und ich habe mich gefragt, wie erklärt man Kindern heute, warum der so ist, wie er ist? Also wie erklärt man Kindern, Jugendlichen das Phänomen Trump?
Ja, eine ganz schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erklären kann, denn den Erklärungsversuch, den du ja mit deiner Einleitung eben jetzt gemacht hast, dass dann die Schule daran schuld ist und seine Jugendzeit daran schuld ist.
Es ist sehr verkürzt, das ist völlig klar. Ja. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht der Plan, aber es ist interessant, natürlich in die Biografie zu schauen.
Na klar. Von daher, das wird natürlich eine Wirkung haben und jeder stellt sich jetzt sofort vor, so der Motto, naja, wenn ich das alles höre, kein Wunder, was aus ihm geworden ist. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass du das jetzt so zusammengefasst hast, der lügt, ist sexistisch, rassistisch, polarisierend im negativen Sinne. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass es aber ganz viele Menschen gibt, die das gut finden und denen man gar nicht erklären muss, warum der so schlimm ist, sondern denen man vielleicht erklären müsste, ach Mensch, wie werde ich so toll wie der?
Ja, weil die Botschaft ist auch, ja, man kann Erfolg haben, auch wenn man so dreist ist.
Ja. Oder umgekehrt sogar noch verschärfter, nur wenn man so dreist ist, kann man Erfolg haben. Das klingt fast kriminell, fällt mir übrigens dabei gerade ein. Also wenn ich so daran denke, was ich mit Intensivtätern ja auch in der Schule zu tun hatte, gerade in Neukölln, dann ist das genau das, was die in die Kriminalität getrieben hat. Nur bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass Herr Trump kriminell ist, aber es führt jedenfalls eine negative Entwicklung.
Ja, schwieriger Typ und die USA sollten natürlich auch ein Thema sein im Unterricht, weil es jetzt auch sich so zuspitzt. Das ist ja auch ein spannendes Thema, weil für viele Kids, die haben coole Handys aus den USA, die hören Musik aus den USA, coole Klamotten und so weiter. Also das ist schon ein Thema.
Auf jeden Fall, na klar. Die USA war für uns ja schon immer hier in Mitteleuropa, in Good Old Europe, sozusagen so ein Phänomen. Die sind eigentlich erst, was weiß ich, vor 250 Jahren entstanden und sind aber so weit entwickelt, dass eine Weltmacht, die sozusagen auch noch die Weltpolizei spielt. Davon ist es ganz wichtig, dass man da auch eine Menge drüber weiß. und dass es nicht so ist, wie es umgekehrt oft kolportiert wird, dass auch Herr Trump nicht weiß, wo, was weiß ich, Köln liegt oder so. Oder dass es ein Land gibt, das Slowenien heißt oder so. Ach doch, das weiß er ja.
Das weiß er durch seine Frau. Klar, hoffentlich.
Okay. Als gerade ein schwaches Beispiel. Ja, aber insofern ist ganz wichtig. Aber ist jetzt die Frage, wie greift man dieses Thema in der Schule auf, ohne jetzt diese negative Konnotierung, die du aufgrund dieses Präsidenten, der nun tatsächlich auch, ich meine, man muss gar kein Gegner von ihm sein, aber dass da eine problematische Weltentwicklung im Moment stattfindet, dadurch, dass er eben nicht mehr kooperativ, das, was wir im Lernprozess ja immer hier postulieren, wirkt, sondern genau das Gegenteil, abgrenzend wirkt. Ja, wie man das thematisiert, ja, interessant.
Ja, interessant, aber wie macht man das? Also man kann natürlich sich Reden von ihm anschauen, man kann sich anschauen, wie vielleicht die Medien darüber berichten. Mhm. Ich glaube, es ist schon wichtig, ich glaube, es beschäftigt viele auch als, ja, vielleicht auch als Feindbild. Manche haben es auch als Feindbild, die USA und speziell diesen Präsidenten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Fridays for Future denke, ne? Die denken Richtung Klima und da scheren die Amerikaner gerade aus. Also das schwebt schon in der Luft.
Naja, das große Problem ist ja, du hast ja eben sozusagen mit dem menschlichen Teil angefangen. Wie hat sich Donald J. Trump entwickelt? Also das Menschliche. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie geht man da ran an das Thema, dann fiel mir jetzt bei deiner Fragestellung sofort auf, wenn ich jetzt tatsächlich in der gymnasialen Oberstufe oder in den höheren Klassen der weiterführenden Schulen, also von mir sogar schon ab Klasse 7, dann kann ich mir natürlich die Fakten anschauen, die er schafft. Also wie die Politik der USA, das ist ja gar nicht Donald Trump alleine, sondern da ist ja schon eine Regierung dahinter. Und mit diesen Fakten kann man dann agieren und kann tatsächlich, so wie das ja bei euch in den Medien auch immer gemacht wird, einen Faktencheck machen. So, dass man tatsächlich die Schüler befähigt, nicht ihnen etwa zu sagen, also wir gucken uns jetzt mal diesen Bösen da an, sondern wir gucken uns mal an, was der macht. Und da kann es vielleicht auch sein, dass dann eben so ein Jugendlicher im Unterricht rauskriegt, Mensch, der holt für sein Land aber eine Menge raus. Im Gegensatz dazu steht, dass er für das Weltklima eventuell eine Menge kaputt macht. Aber das wäre schon ganz schön, wenn man genau diese Diskussion, diese Art der Polarisierung im Unterricht auf der Sachebene so thematisiert, dass nicht das, was jetzt hier so ein bisschen bei uns beiden mitschwang, dass wir den schon als eher negativ einschätzen, sondern sagt, wir gucken uns mal die Politik an und schauen mal, was da passiert ist. Also wie sieht das zum Beispiel mit den Arbeitsplätzen aus? Wie haben sich die Arbeitslosenzahlen entwickelt? Ist das, was er versprochen hat, tatsächlich eingetreten? Und. Also das ist der einfache Teil, sich auf die Sachebene zu begeben und seine Politik dann sich anzuschauen.
Aber ich meine, das ist ein Typ, der total polarisiert, dem auch alles scheinbar egal ist.
Ja, ja.
Der noch nicht mal den Anstand hat, in einer Debatte Menschen aussprechen zu lassen. Ja, also ich meine, wenn wir uns die Debatte angucken, das war schon Wahnsinn.
Ja, wobei ich immer so ein bisschen, jetzt gehe ich mal in die Rolle.
Des Trump-Verstehers.
Ja, also nicht des Trump-Verstehers, sondern des Verstehers. Also ich erlebe mich jetzt in letzter Zeit doch ganz häufig, auch bei der Diskussion hier unserer Querdenker hier in Deutschland, dass ich merke, wenn ich bestimmte Themen sehe, dann oftmals die Querdenker-Position einnehme oder die Position des Polarisierenden einnehme. Und merke, es gibt natürlich eine Ecke Menschen, die das einfach toll fanden. Die sagt, na, guck dir doch diesen schläfrigen Biden an. Denn dem muss ich doch ins Wort fallen. Ich kann ja den ja nicht bis zum Schluss zuhören und. Also ich denke, diese Einschätzung gibt's auch. Von daher müssen wir da aufpassen. Man kann jetzt natürlich gucken, weil gerade wenn ich gymnasiale Oberstufe mir Deutsch oder PW, politische Weltkundeunterricht mir anschaue, also Debattenkunst sozusagen thematisiere, dann kann ich das wieder auf die Sachebene heben und kann sagen, ist das eine Art der Debatte? Könnte das sehr schön mit vergleichen mit Harris Pence, die Vizepräsidenten Kandidatenrunde, wie das alleine durch die Tatsache, dass sie gesessen haben, durch Scheiben getrennt waren und. Übrigens, ich rede jetzt von Frau Harris, sich anschauen. Also kann man auch wieder herrlich auf der Sachebene thematisieren. Wichtig ist mir dann, dass das, was wir Lehrer eben eigentlich wirklich nicht dürfen, den Schülern schon vorher sagen, also wir gucken uns jetzt mal den Trump, diesen Idioten an, sondern also das, was du so ein bisschen implizit gemacht hast und du warst ja trotzdem auf der Sachebene, also das will ich jetzt gar nicht vorwerfen, aber das, was trotzdem thematisieren und dass wir uns da versuchen, so ein bisschen rauszuziehen und das die Schüler befähigen, selbst dazu zu kommen. Und vielleicht kriegen wir dann auch Schüler in der Klasse, die Trump-Befürworter sind. Aber das müssen wir dann, damit müssen wir leben.
Weißt du eigentlich, wie das Schulsystem in den USA aussieht? Also bist du damit mal in Berührung gekommen?
Nur immer entfernt, insofern, dass ich ein paar Mal auch in den USA war und wie es so ist, wenn ich dann aus Schule komme, dann spricht man über Schule. Was mich viel mehr geprägt hat, war die Tatsache, dass ich zu meiner Schulzeit als Lehrkraft Kolleginnen und Kollegen hatte, die teilweise drüben unterrichtet haben, also für ein Jahr oder für mehrere Jahre. Und da habe ich immer nur das Fazit gehört, das ist übrigens auch ein Fazit, was ich aus der Verwandtschaft kenne, die als Austauschschüler drüben waren. Das ist ja, sind ja unter vielen Jugendlichen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, werden bestimmt etliche drüben gewesen sein, dass inhaltlich das Schulsystem gar nicht so niveauvoll ist. Man hat immer den Eindruck, Mensch, die haben so viele Nobelpreisträger, die müssen schon eine gute Schule von Klasse 1 aus haben. Nein, das ist als die Selektion, die später stattfindet in den privat finanzierten Schulen ja ganz oft. Da wird die Elite gezimmert und in den allgemeinbildenden Schulen ist das fachliche Niveau eher niedriger. Allerdings haben die wieder andere Vorteile. Also wenn man sich mal das anschaut, was da so bei Schulwettkämpfen entsteht, also wie die Identifikation, die Mannschaftsbildung, die Klassenbildung.
Sport.
Richtig, also da findet schon eine Menge Positives statt. Also es ist nicht so, dass man das von vornherein schlecht reden sollte. Aber das, was PISA für Deutschland ja auch immer wieder sagt, dass die soziale Herkunft der Kinder und Jugendlichen durch Schule eben nicht kompensiert wird, also sozusagen aus, jemand aus einem sozial schwachen Niveau durch eine gute Bildung sich dann hocharbeiten kann, das findet in den USA nach meiner Kenntnis eben auch nicht statt, sondern im Gegenteil, die Polarisierung ist noch sehr viel stärker, weil die Selektierung nach dem Gehalt der Eltern nachher stattfindet und die Eliteschulen eben tatsächlich teure Schulen sind, wo in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel tatsächlich die reichen Kinder.
Jetzt muss ich dir sagen, lieber Helmut, als du Interimsschulleiter wurdest, also als der Rütli-Rocker geboren wurde.
Vor 14 Jahren, wir sind ja 2020, 2006 war das.
Da war ich Korrespondent in den USA, in Washington für die ARD. Und dann bekam ich ganz viele Anfragen, als der Brandbrief, der berühmte, da öffentlich wurde, von deutschen Redaktionen, und da hieß es, du musst mal eine Reportage machen über eine amerikanische Schule im Brennpunkt. Na, also über amerikanische Brennpunktschulen, wie das da läuft. Und da war das Bild natürlich klar, Metalldetektoren, Wachschutz und alles irgendwie richtig eingemauert.
Ja, und so ging es eben tatsächlich auch hier in Deutschland, dass man nach Amerika guckte. Und unter anderem dann 2007, also ein bisschen zeitversetzt nach dem Rütli-Hype, der Stadtrat in Neukölln, der Bildungsstadtrat in Neukölln dafür sorgte, dass die 6 Hauptschulen im Bezirk einen Wachschutz vor die Tür gesetzt bekamen. Also man hat sich dann da schon auch ein Vorbild genommen. Ein gegenseitiges sozusagen.
Ist das gut? Kann man mit Wachschutz besser lernen, weil man dann sicher ist, dass nichts passiert? Braucht es das?
Ja, natürlich. Jetzt wundern sich hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe mich dummerweise nicht informiert. Ich bin gar nicht sicher, ob der überhaupt noch existiert. Und wenn ja, dann höchstens an einzelnen Schulen. Er hat sich jedenfalls nie durchgesetzt. Es ist mir nicht bekannt, dass in Deutschland sozusagen ganz viele Schulen einen Wachschutz haben. Wenn, dann ist das anlassbezogen an manchen Stellen. Da, wo mal ein Amoklauf stattfand, was ja leider manchmal dann nimmt, glücklicherweise sehr selten, aber dann stattfindet. Aber meiner Ansicht nach hat sich es nicht durchgesetzt. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie das damals war. Da wurden junge Menschen in der Regel vor die Tür gestellt und das führte, war schon tendenziell was Positives, weil diese jungen Menschen dann mit den jungen Menschen, sprich den Schülerinnen und Schülern, kommunizierten. Da hat es tatsächlich gute Effekte gegeben, die Effekte, die also die Pädagogik noch verstärkten. Also positiv im Sinne von sozialer Kommunikation. Und sie haben tatsächlich die Schulfremden geschafft, draußen zu halten. Das war eigentlich eher das Problem. Wenn es Störungen in den Schulen gibt, massive Störungen, dann werden die oft von außen reingetragen. Und in den seltensten Fällen werden massive Störungen innerhalb der Schule erzeugt. Und Fremde draußen zu halten, war schon ein positiver Effekt. Das geht aber auch anders. Also heute ist es zum Beispiel leider auch übrigens so, wie ich finde, dass viele Schulen, Schultüren verschlossen sind. Interessanterweise stelle ich das gerade in den neuen Bundesländern oder hier in Berlin in den östlichen Bezirken fest, dass die Schüler reingelassen werden und dann wird die Tür zugemacht. Wenn man Glück hat, gibt es eine Klingel und man kann dann reingelassen werden über einen Türöffner. Aber die Schulen sind stärker verschlossen worden. Fakt war, warum ist das so? Weil es immer wieder ja Einzelfälle gegeben hat, wo solche eskalierenden Dinge von außen reingetragen wurden. Und leider werden diese eskalierenden Dinge dann so hochgezogen, dass, wie ich finde, dann oft übertrieben wird und zu viele Schulen abgeschlossen werden, obwohl das gar nicht nötig ist.
In den USA ist es ein breiteres Phänomen, ne? Also gerade in den großen Metropolen, in den schwierigen Vierteln,
die haben natürlich
ganz andere Probleme.
Richtig, die haben natürlich das Problem, dass sie in ihrer Gesellschaft das Thema Waffen ganz anders besprechen. Wenn bei uns in den Schulen, also auch zu meiner Zeit, als ich Lehrer war, Waffen besprochen wurden, dann ist das häufig von Polizisten gemacht worden, die wir dann mal reingeholt haben als Experten. Ich weiß noch, dass wir das Waffengesetz dann sehr stark auch thematisiert haben, gerade als es diese einzelnen Fälle von Amokläufen gab. Und wir haben das Glück in unserer Gesellschaft, dass die Waffen, vor allem die Feuerwaffen sozusagen, nicht die Rolle spielen, wie sie in Amerika spielen. Und deswegen spielen sie natürlich auch in den Schulen eine größere Rolle.
Ist interessant. Ich habe gerade vorhin gegoogelt und einen Bericht im Spiegel gefunden, Helmut. Und ihr hattet an der Rötli-Schule Besuch aus den USA.
Ja, das Netz vergisst nie.
Also du hast zu deiner Rötli-Zeit tatsächlich auch Leute aus den USA eingeladen. Oder die haben sich angeboten. Wie war das?
Also Rötli war ja diese Schule, die eben als Brennpunktschule plötzlich in die Öffentlichkeit kam und ich da als Interimsschulleiter im März hingeholt wurde. Und es gab eben ganz viele Hilfsangebote von allen möglichen Seiten. Und eins dieser Angebote war, dass die Young Americans, wenn man die googelt, sieht man, dass die immer noch aktiv sind. Das ist also eine Gruppe von Musical ausgebildeten Menschen in einer Schule in Südkalifornien, die dort fit gemacht werden, um Musicals zu erstellen. Also werden Künstler sozusagen ausgebildet. Und die haben sich auf ihre Fahnen geschrieben, in die Welt hinauszugehen und dort, wo es soziale Verwerfungen, Probleme gibt, mit ihrem Musical Menschen positiv zu beeinflussen. Die sind also auch in Kneste gegangen und haben tatsächlich ihre Dinge da mit Gefängnisinsassen gemacht. Also die haben sich angeboten, wir haben zugeschlagen, wir haben die Schulöffentlichkeit dazu gekriegt zu sagen, ja, wir wollen das. Was wollten wir? Die sind dann nämlich an einem Montag gekommen. Wenn ich mich recht entsinne, waren es circa knapp 40 junge Menschen und sind dann sofort in die Schule rein. Und wir haben von 8 bis 17 Uhr an Performance eines Musicals gearbeitet. Also die Klassenräume sind ausgeräumt gewesen. Wir haben Schrittfolgen gelernt. Das Interessante war, dass diese Schule gebeutelt war, auch durch Schulschwänzen. Und ich hatte so ein bisschen Angst als verantwortlicher Schulleiter, dass an dem Montag auch vor Angst, was da auf uns zukommt, ganz viele Schüler fehlen werden. Aber toi, 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 es waren fast alle da. Die Schwänzerquote an diesem Tag war weitaus geringer als sonst. Und dann ging es los. Dann haben wir Montag und Dienstag von 8 bis 17 Uhr ein Musical eintrainiert. Und ich habe es dann geschafft, mit den Kollegen zusammen einen Veranstaltungsort, die Arena in Treptow, in der heute noch Konzerte und Ähnliches stattfinden, innerhalb von wenigen Tagen fast locker zu machen. Die haben uns dann sozusagen den Platz spendiert und wir mussten nur für die wenigen Sicherheitskräfte dort bezahlen. Ja, und dann haben wir 200 Schüler und etliche Lehrer waren mit beteiligt, ich auch, dann am dritten Tag vormittags ein Musical aufgeführt. Das, glaube ich, so war meine Rückmeldung dann von vielen Leuten, die ich ja dann auch kannte, die im Publikum saßen, eine tolle Veranstaltung hingelegt haben. Und das Schärfste eigentlich war, da sind Amerikaner gekommen, die kaum ein Wort Deutsch konnten. Ich weiß überhaupt nicht, ob die überhaupt Deutsch konnten. Ich glaube, die konnten gar kein Deutsch. Und unsere Hauptschüler konnten natürlich kein besonderes Englisch. Aber die Beziehung, die zwischen diesen Menschen, diesen jungen Amerikanern und den, ja, da sind auch Muslime dabei gewesen, da sind auch palästinensischstämmige Schüler, die eigentlich vorurteilsmäßig gegen Amerikaner belastet sind, dabei gewesen. Und ich weiß noch heute, wie die Abschiedsszene nach dieser Vorführung am Mittwochmittag war. Die lagen sich in den Armen, haben Telefonnummern, Adressen ausgetauscht. Es war einfach total herzlich, was da innerhalb von 2,5 Tagen, kann man eigentlich nur sagen, entstanden ist. War ein Hammer und glücklicherweise gab es eine tolle Kollegin, die heute auch Schulleiterin ist, die damals Kollegin an der Schule war. Wir setzen uns in der Dienstbesprechung einen Tag später sofort hin und die sagte, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass aus diesem Strohfeuer nicht nur Asche übrig bleibt. Und was tatsächlich entstanden ist, um jetzt die Geschichte abzurunden, ist, dass wenige Tage später 10-Klässler zu mir kamen, die dann am Ende des Schuljahres ja abgegangen sind. Und es hat seit Jahrzehnten keine Abschlussfeier stattgefunden und die sagten, wir wollen eine Abschlussfeier machen und wir wollen dazu eine Performance einstudieren. Und die haben dann eine tolle Abschlussfeier mit einer tollen Performance hingelegt und Auslöser war diese Young American Truppe, ohne die vielleicht es weder eine Zusammenführung zwischen Amerikanern und palästinensischstämmigen Jugendlichen gegeben hätte und ohne die es auf jeden Fall keine Abschlussfeier gegeben hätte.
Man merkt, wie dich das doch emotional packt.
Ja, das Amerikanische, was die damit rübergebracht haben.
Der American Spirit.
Richtig. Der wurde von, und nicht umsonst sind ja wichtige Musical-Produktionen oder auch Filmproduktionen entstehen da drüben. Die haben es drauf, sozusagen einerseits so etwas zu produzieren, aber auch eben Menschen mitzureißen. Und das ist das, was wir uns als Lehrkräfte eben doch wirklich abgucken konnten von denen. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie ich da bei so einer Performance versucht habe mitzumachen, die Schrittfolge eintrainiert habe. Deswegen kommt das Wort versuchen, weil die Schrittfolge natürlich nicht so gelungen ist. Aber der Jugendliche, der daneben mir stand, der Schüler, was weiß ich, welche Klassenstufe der war, wir hatten ja gemischt von 7 bis 10, wir klatschen uns völlig spontan. Also ich wusste gar nicht, wer neben mir steht, sondern wir waren beide so gucken und klatschen uns ab, dass wir diese, was weiß ich, 120 Sekunden Schrittfolge reingekriegt haben. Also was da an Zusammenhörigkeitsgefühl, und das ist das, was die Amerikaner in ihren Schulen und ich glaube auch gerade in den elitären Schulen unheimlich gut hinbekommen, dass die Eltern mit dem dicken Aufkleber, in welche Schule ihr Kind geht, durch die Gegend fahren, dass die Kinder mit den Trikots in ihrer Freizeit rumlaufen von dieser Schule, Identifikation schaffen.
Bräuchte es das? Also es ist ja in der Tat so, dass ich habe zum Beispiel selbst noch aus Washington so ein Hoodie von so einer Highschool mir gekauft, weil ich da mal auch ein bisschen Sport getrieben habe, wenig erfolgreich, aber man betritt dieses Gelände und man fühlt sich sofort zugehörig. Und wenn ich jetzt hier in so Berliner, sagen wir mal, Gebäude gehe, da springt der Funke noch nicht so sofort über, dass ich mir jetzt sofort einen Hoodie kaufen würde.
Ja, das haben wir übrigens damals nach diesem Rütli-Hype, gab es dann Rütli-Wear. Das war eben eine Lehrkraft, der eigentlich gar keine Lehrkraft war, aber jemand, der von außen reingekommen ist und mit Schülern eben Rütli-Wear, also zum Beispiel Hoodies, Sweatshirts und ähnliche Dinge hergestellt hat, und die haben die bedruckt, sehr kreativ.
Aber würdest du sagen, dass wir das von den Amis lernen können, diese Identifikation, dass man wirklich sagt, ich bin vom Hegel-Gymnasium oder ich bin von der Robert Bosch?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ja das Gegenteil erlebt. Als ich an der Paul-Löbe-Schule anfing, sagte mir die Erzieher aus dem Nachbar-Jugendfreizeitheim, weißt du eigentlich, wie die deine Schule nennen? Die Paul blöde Schule, weil wir das Image einer blöden Schule hatten. Also genau das Gegenteil von dem. Wir haben es dann nachher ein bisschen aufgewertet bekommen. Aber wir haben schon oft drüber gesprochen, das Schulklima, die Beziehung zwischen Menschen, ein positives Schulklima, den Lerneffekt fürs Leben natürlich absolut befruchten. Und Kooperativität und Kommunikativität wichtige Grundlagen für Lernprozesse sind. Das ist jetzt hier in diesem Beispiel mit Young Americans ein bisschen übersteigert vielleicht. Also man muss schon sich überlegen, ob man im Alltag tatsächlich die Übertreibung wirklich braucht. Aber ein Fundament dessen, was wir dort erlebt haben, brauchen wir unbedingt. Und das fehlt, wie du richtig gerade beschreibst, in vielen Schulen.
Ja, und da können wir dann doch wiederum von den USA lernen. Es ist auf jeden Fall ein faszinierendes Land, was so zwiespältig ist, ne? Also mit der Spaltung und wie die gerade drauf sind. Da sagt man irgendwie, will ich damit zu tun haben? Auf der anderen Seite ist es faszinierend, ja, wie mitreißend, wie packend die Menschen zum Teil sind, wie zielführend, wie sie Ziele versuchen zu erreichen. Also es hat mich während meiner Zeit in Washington auch sehr fasziniert.
Und das kann man natürlich auf jeden Fall uns mitnehmen, weil sein Einstieg deiner Frage war, ein anderes Land in ein anderes Land zu schauen. Es muss ja vielleicht gar nicht unbedingt die USA sein, obwohl wenn es das Packende, das Mitreißende, das Mediale sozusagen ist, dann ist wahrscheinlich die USA wirklich das Land, das Vorzeigeland. Aber allein die Tatsache, aus Deutschland, also als Lehrkraft, in ein anderes Land zu schauen, wie da Schule organisiert, da kann man so viel mitnehmen. Und wenn es dann nochmal so inspiriert ist, wie das, was wir durch die Young Americans gelernt haben, dann ist es natürlich doppelt wirkungsvoll. Und ich zitiere nochmal den Satz der Kollegin von damals: Wenn wir dann etwas aufgreifen, so eine Inspiration, dann müssen wir gucken, wie wir es integrieren. Also wie wir im Schulalltag solche Inspirationen schaffen. Also Rituale wie Schulfeste und sowas wirklich prägen. Und ich weiß noch, in der Paul-Löbe-Schule gibt es immer mal wieder Diskussionen. Die Schulfeste, die wir dort vor 30 Jahren eingeführt haben und das Abschlussfest, als wir das eingeführt haben, das ist manchmal heutzutage bei der Belastung, also, müssen wir das denn machen? Ja, es muss. Bitte lasst jetzt gerade bei der Belastung nicht sowas fallen. Das wäre der völlig falsche Weg. Wir brauchen gerade jetzt so etwas.
Ist interessant, wie wir von Donald Trump jetzt plötzlich an dem Punkt gelandet sind.
Also das Schöne ist ja, dass wir wieder den Bogen haben, den wir ja eigentlich immer wieder inszenieren wollen, dass wir schon negative Aspekte thematisieren, aber letztendlich das Positive dann eben aufmachen und aus Amerika eben auch. Glücklicherweise sind die Amerikaner nicht alles Donald Trumps, sondern sie haben eben ganz viel Inspirierendes, Positives eben auch.
Und sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Sollte es knapp werden und Donald Trump das Ergebnis nicht akzeptieren, dann steht das Land vor einer echt schwierigen Situation.
Zumal, wenn du das so beschreibst, dann sehen wir natürlich auch, dass in dieser Inspiration, in diesem Schwung, den die da teilweise mitnehmen, den wir jetzt bei den Young Americans gelernt haben, dass da auch eine ganze Menge Gefahr drin steckt. Wenn ich mir anschaue, wie die Anhänger Donald Trumps auftreten, wie sie aufgetreten sind, als es rassistische Übergriffe der Polizei gab und plötzlich die Trump-Anhänger da jetzt standen, mit welcher Inspiration, ja Aggression, sie sozusagen ihren Präsidenten da verteidigen wollten und sozusagen damit eben Rassismus transportiert haben, da ist natürlich auch was Gefährliches drin.
Hoffen wir, dass alles friedlich bleibt, dass die USA einen klaren Sieger haben und dass der Unterlegene das dann auch anerkennt. Das war diese Folge von Schule kann mehr. Wir wissen, dass wir HörerInnen in den USA haben, also schreibt uns gerne mal, wie die Situation bei euch ist. Gerne auch deutsche Schulen in den USA oder ähnliches. Mhm. Gerne per Mail an info@schule-kann-mehr.de. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert bei Apple, bei Spotify, bei allen anderen Apps. Und nächsten Dienstag wird in den USA gewählt und dann hören wir uns, Helmut, wieder.
Ja, dann wird es ziemlich sicher das Wahlergebnis in unserem Podcast kaum eine Rolle spielen, sondern wir werden uns wieder den deutschen Schulen widmen. Und deswegen möchte ich nochmal unterstützen, was du gerade gesagt hast, Leon. Schreibt uns vor allem, weil es ja immer doch ein bisschen gefährlich ist. Wir sind ja sehr weit weg von den amerikanischen aktuellen Schulen. Wenn wir da also irgendwas Falsches verbreitet haben, sind wir gerne bereit, auch wieder nochmal korrigierend hier in unserem Podcast etwas zu vermitteln. Und von daher freue ich mich auch auf den nächsten Podcast und verabschiede mich bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.